Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Lead Talk, der Podcast für alle, die in oder mit einem Team arbeiten.
Egal ob Führungskraft oder Teammitglied, die Zusammenarbeit in Teams kann ganz schön tricky sein. Aber keine Sorge, wir haben Ideen und Hacks, die du brauchst, um das Miteinander produktiver und effektiver zu gestalten.
Wir, das sind Matthias Holterhoff, Führungskräftecoach und Teamentwickler,
und Marco Wenk, Organisationsentwickler und Agile Coach.
Heute sind wir wieder nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen, einen besonderen, wie ich finde. Und zwar heißt dieser Gast Bernhard Eikenberg. Bernhard ist Berater für Selbstorganisation. Und das macht es für uns relativ spannend, mit ihm zu sprechen. Denn wie organisieren sich Teams denn jetzt? Und was kann man vielleicht als Tipps geben? Bernhard, wir freuen uns, dass du da bist.
Vielen Dank. Ja, also ich freue mich genauso. Und ich will das Doktor nicht unterschlagen, Dr. Bernhard Eikenberg sogar. Und jetzt liegt die Frage auf der Hand, was für ein Arzt bist du eigentlich?
ganz abwegig. Ich bin Physiker. Und ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit mit meinem heutigen Job ist, dass ich irgendwie gerne in Modellen und Systemen denke. Das andere
das
ist
hat man
leider...
ja ganz häufig, dass so gerade in der Organisationsentwickler-Szene gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Physiker. Und das ist in der Tat so dieses in Systemen denken, glaube ich, ne?
Ja, das liegt uns, ne? Also irgendwie, das kriegt man so in der Ausbildung beigebracht. Das ist vor allem auch diesen Slogan, alle Modelle sind falsch, gute Modelle sind hilfreich. Das hilft einem dann irgendwo auch in der täglichen Arbeit, sich Modelle zu suchen, die irgendwie funktionieren und sich dann sehr stark an die Modelle zu halten, ohne sich dann in den Details des täglichen Kleinkleins zu verlieren und dann trotzdem auf das große Ganze zu schauen. Ich glaube, in der Organisationsentwicklung ist das total hilfreich.
Hast du denn mal als Physiker gearbeitet? Und wenn ja, wo hast du dich verlaufen?
Ganz kurz, ich war mal offiziell mit dem tollen Titel versehen, Technologieberater in der Innovationsbegleitung und Beratung für das VDI Technologiezentrum. Die sind Projektträger und verwalten Gelder, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgibt. Und ich habe für die, und das war diese Thematik Innovationsbegleitung, ich habe quasi für die Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, Photonik, wollte einfach, dass mehr Leute wissen, dass es diesen Fachbereich generell gibt und dass mehr StudentInnen in diesen Bereich gehen, weil da haben wir einiges an Industrie in Deutschland, die brauchten Nachwuchs. Und dann haben wir unter anderem eine Akademie ausgerichtet für Studierende und solche Dinge. Aber das war ein Dreivierteljahr und danach bin ich so richtig auf die schiefe Bahn geraten. Ich bin in Startups gelandet, habe mit Freunden zusammen eins gegründet, bin dann zu einem Corporate Startup gegangen und habe dann da das erste Mal diesen offiziellen Begriff Scrum Master auf meine Businesskarte schreiben dürfen. Später dann Agile Coach. Und bin von da aus dann in diesem Bereich geblieben. Ich fand es viel, 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 viel interessanter als alles, was ich in der Naturwissenschaft niemals vorher gemacht habe. Das war wirklich eine Erleuchtung damals. Und das hat sich dann irgendwie so eingenistet, dass ich in dem Bereich geblieben bin bis heute. Jetzt eben als Unternehmensberater, zwischendurch nochmal unter dem Begriff Innovationsmanager, eher so ein Unternehmensentwickler, wo ich eine Volksbank begleitet habe beim Thema, wie kriegen wir eigentlich das Projektmanagement in eine agile Richtung, wobei wir den Agilitätsbegriff dann nirgendwo verwendet haben. Aber letztlich haben wir ein sehr Scrum-ähnliches Prinzip eingesetzt und das Ganze skaliert, sodass es dann dass alle Change-Vorhaben, immer so 30 bis 40 Stück pro Jahr eben gut orchestriert und gut kapazitätsgeplant in dem 700-Leute-Haus abgelaufen sind. Ganz, ganz weit weg von dem, was ich mal gemacht habe. Vor allem in der Finanzbranche habe ich mittlerweile so einen kleinen Schwerpunkt aufgebaut, aber viel, viel faszinierender als mit Lasern auf Dinge zu schießen.
Na gut, die einen sagen so, die anderen so.
Je nachdem, auf was man schießt.
Cool. Aber mit Menschen arbeiten und denen helfen, gut und vernünftig zu arbeiten, die Leidenschaft, die teilen wir ja. Was wir nicht teilen oder noch nicht teilen, ist, dass wir Buchautoren sind. Weil Matthias und ich sind es nicht. Mhm. Oder vielleicht sogar noch nicht. Du bist es schon. Du hast ein Buch geschrieben und darum geht es um ein, wie sollte es anders sein, ein Modell. Wir hatten gerade, oder du hattest gerade das Thema mit den Modellen erwähnt. Mhm. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen erzählen, worum geht es in dem Buch und worum geht es in diesem Modell?
Mhm. Das Buch heißt, und also das Modell auch, die fünf Säulen der Selbstorganisation. Und die Idee ist, ein Modell zu haben als Führungskraft, als UnternehmerInnen oder als OrganisationsentwicklerIn, nachdem ich sagen kann, wie muss ich denn ein Arbeitsumfeld designen? Welche Bedingungen muss das erfüllen, damit meine Mitarbeitenden selbst organisiert arbeiten können und dabei das erreicht wird, was das Unternehmen wirklich braucht? Also Selbstorganisation ist schnell erstellt, da gibt man einfach allen Rechte und Freiheiten. Ob das dann funktioniert und wertschöpfend ist, das ist noch eine ganz andere Sache. Und mir geht es darum, wertschöpfende Selbstorganisation zu fördern, weil ich einfach viel erlebt habe, dass so ein Wechsel zu zum Beispiel agilen Methoden nicht funktioniert, weil an irgendeiner Stelle etwas fehlt und den Leuten ist nicht so richtig bewusst, was da fehlt. Und bei mir hatte sich dann im Laufe der Jahre irgendwann so langsam Gedanke für Gedanke dieses Modell rauskristallisiert. Und ich habe gemerkt, das hilft mir zu analysieren, wo fehlt es denn? Und diese Idee von diesem Bild der fünf Säulen ist zu sagen, ich muss alle fünf Säulen ungefähr auf gleicher Höhe haben. Die müssen nicht super hoch sein. Selbstorganisation ist ja ein Spektrum. Ich kann ja ein geringes Maß, ein hohes Maß haben. Für jedes Unternehmen ist ein anderes Maß das Richtige. Aber die Säulen müssen gerade stehen, ansonsten hängt das Dach halt schief. Und das Fundament drunter muss auch stabil sein. Und die fünf Säulen sind Selbstbestimmung. Ist, glaube ich, klar in Bezug auf Selbstorganisation, dass ich irgendwo die Leute in die Selbstbestimmung entlassen muss, damit sie sich wirklich selbst organisieren können. Dann Alignment, weil wenn Selbstbestimmung nicht auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist, dann wird sie chaotisch. Dann aber Transparenz, weil Selbstorganisation bedeutet, dass die Leute auf die gemeinsamen Ziele hinarbeiten und damit müssen sie verstehen, wo stehen wir denn bezüglich dieser Ziele? Müssen wir da noch mehr einen drauflegen? Müssen wir da noch mehr Arbeit reinstecken oder sind wir gut unterwegs? Und dafür braucht es halt Transparenz. Das und um generell besser zu werden, um zu lernen. Ich sage immer, wenn dich jemand auf den Tennisplatz stellt und dir die Augen zubindet und ein paar Bälle zuspielt, dann weißt du nicht wirklich besser werden im Tennisspielen, weil du nicht weißt, wo die Bälle hingehen. Du weißt gar nicht, ob du das gegnerische Feld triffst und so weiter und so fort. Du musst schon sehen, was passiert und das unmittelbar. Das tun die meisten Angestellten in Unternehmen nicht in Bezug auf ihre Arbeit. Nicht direkt. Dann haben wir das Thema Motivation. Ist gleich klar, wenn die Leute keinen Bock haben, werden sie auch nicht selbst organisiert wertschöpfen. Dann wird die Selbstorganisation und die Selbstbestimmung werden ausgenutzt, damit sie die Beine hochlegen können. Und letztlich Kompetenz. Weil selbst organisieren können sich die Leute nur, wenn sie die also wenn sie A, die Aufgaben, die sie übertragen bekommen, auch wirklich erledigen können. Dafür müssen sie die Skills haben. Und sie müssen Selbstorganisation lernen. Weil wir wissen alle, Selbstorganisation bedeutet viel mehr Kommunikation, viel mehr Konfliktmöglichkeiten. Damit muss ich umgehen lernen. Ich muss eine offene Gesprächskultur haben und solche Dinge. Und diese Kompetenz ist oft nicht vorhanden, wenn ich damit anfange. Deswegen muss man die auch aufbauen. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn ich ein solides Fundament habe, das Fundament von Vertrauen. Ich muss offen miteinander reden können. Ich muss ein Vertrauen in alle Richtungen haben, damit überhaupt schon die Transformation in Richtung Selbstorganisation gelingt. Denn ja, wenn ich nicht offen reden kann, dann weiß ich ja nie, funktioniert gerade etwas, funktioniert es nicht. Ich kann niemanden kritisieren und so. Dafür brauche ich dieses Vertrauensverhältnis. Und die Idee des Modells ist, dass es vom kleinsten Element des Teams bis hin zum höchsten Element des ganzen Unternehmens irgendwo als Leitlinie dienen soll, um Selbstorganisation auszubalancieren. Also einfach zu schauen, welches Maß haben wir gerade, wo wollen wir hin und an welcher Säule mangelt es gerade? Also was ist quasi der Bottleneck, die niedrigste Säule dieses Systems, in dem wir uns gerade befinden? Und so dann hoffentlich sowohl für Führungskräfte auf dem Teamlead-Level als auch eben für die obersten Leute, CEO, Vorstand, Inhaber, wie auch immer, relevant, um langfristig mehr Eigenverantwortung ins Unternehmen zu bekommen. Ich glaube, dass das und eine höhere Entscheidungsgeschwindigkeit sind für mich die Grundlagen, warum ich sage, Selbstorganisation macht irgendwie Sinn. Ihr kennt das. Wir reden alle von VUCA. Mittlerweile schon Folgebegriffe. Die Welt wird nicht einfacher. Sie braucht mehr Geschwindigkeit. Was bringt uns Geschwindigkeit? Naja, die zentralen Gremien, die alle 2 Wochen tagen, sind es nicht. Sondern es ist irgendwo der Einzelentscheid, ne? Der einzelnen Person direkt in der Situation. Wir müssen mehr improvisieren, wir müssen mehr schnell entscheiden und das bedeutet Eigenverantwortung und Selbstorganisation.
Finde ich wahnsinnig interessant. Ich finde das Bild mit den Säulen und dem Dach, was schief steht, auch sehr einprägsam und musste direkt dran denken, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ist es relativ oft, dass im Erstgespräch der Auftrag kommt, der erste Auftrag, der dann danach verfeinert oder ganz geändert wird. Nämlich als Beispiel, meine Mitarbeiter, die übernehmen keine Eigenverantwortung oder die sind gar nicht selbst organisiert. Mach doch mal einen Workshop. So, dann könntest du das jetzt machen. Das bringt vielleicht so ein ganz klein bisschen was und wenn dann punktuell, aber dem Unternehmen wird das nichts bringen, weil du halt die Probleme an ganz anderen Stellen hast. Und deswegen finde ich das mit dem Dach ganz schön, dass du halt an vielen Säulen arbeiten musst und halt nicht nur in dem, was von oben erstmal gesehen wird, weil damit wirst du es nicht erreichen.
Wenn ich da mal einhaken darf, dass diese Anfrage, die da reinkommt, die zielt typischerweise in diese Richtung Personalentwicklung. So, mach doch mal meine Leute so, dass sie funktionieren. Das ist ja deren Problem quasi, ne? So die Idee, dass die nicht eigenverantwortlich arbeiten. Und dann sagt sie, ja, gut, kann man machen. Ja, vielleicht sind da auch mal hin und wieder so persönliche Eigenschaften im Weg, aber es ist vor allem systemisch. Da ist das Umfeld nicht das, was die Leute incentiviert, dass sie Verantwortung übernehmen.
Ich frage in dem Moment auch mal gerne, welchen Rahmen stellt denn die Organisation zur Verfügung, dass Eigenverantwortung übernommen werden kann und dass die sich auch ein bisschen selber organisieren können. Und jetzt hast du ja auch Erfahrungen in Organisationen, von daher würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt mal auf die Teams gucken, glaubst du, dass dein Modell auch einem Team helfen kann, ein bisschen in die Richtung zu gehen? Oder ist das Modell wirklich auf Organisationen gemünzt?
Nein, es geht auf jeden Fall auf Teamebene. Also man muss sagen, es ist wirksamer, wenn man es auf die ganze Organisation bezieht, weil einige der Säulen bekommen eine Glasdecke, wenn man sie nur innerhalb eines Teams lebt. Da können wir nachher mal drüber reden, was es braucht, um dann so Dinge wie Transparenz nochmal auf ein neues Level zu bringen. Da kommt man dann sehr schnell an Veränderungen im Unternehmen, wertstromorientierte Teams und solche Dinge. Aber schon im Kleinen, wenn ich in Richtung Eigenverantwortung im eigenen Team will, dann gibt es einige Säulen, die da ganz klar thematisiert werden müssen und verändert werden müssen, wenn das gerade nicht gelingt. Klassiker kennt, glaube ich, jeder, Selbstbestimmung. Fangen wir mal da an. Führungskraft glaubt, sie würde sehr modern führen, den Leuten Eigenverantwortung abzuverlangen und so. Letztlich greift sie aber immer noch wieder ein. Macht doch irgendwo Micromanagement. Ich glaube, wir alle kennen diese Führungskräfte, die deswegen Führungskraft geworden sind, weil sie eine hervorragende Fachkraft waren, haben brilliert in ihrem Job, werden dann auf eine Führungsposition gehoben, aus zwei Ideen. A, ich muss der Person mehr Geld geben, damit sie bleibt. Da ist die Führungsposition die einzige Option in vielen Unternehmen. B, ich will, dass die ihre mentalen Modelle und ihre Fähigkeiten auf das Team überträgt und letztlich dadurch das ganze Team besser wird. So, was passiert in der Realität? Wir haben eine Fachkraft weniger, haben eine neue Führungskraft. Diese Führungskraft versteht sich immer noch als Fachkraft, weiß, wie die Dinge am besten funktionieren, versucht jetzt alle Angestellten dahin zu bekommen, genauso zu arbeiten, wie sie das getan hat. Und Selbstbestimmung ist tot. Bis ins Kleinste werden Prozesse vorgegeben, es wird immer kleinteiliger gesteuert, da werden Ziele vorgegeben, die aufgesplittet werden in 13 Subziele, von denen 9 zu erfüllen sind jedes Jahr. Alles schon erlebt, so wo dann selbst die Anzahl der verkauften Kreditkarten vorgegeben wird. Dann werden Prozesse gestaltet, die sogar die Beratungsleistung quasi entlang eines Storytelling-Pfades vorgeben. Wird eigentlich alles rausgenommen, was an Individualität vorher vorhanden war. Aufgaben werden delegiert, aber wenn die Aufgabenerledigung nicht dem eigenen Pfad, dem eigenen Qualitätsanspruch oder der eigenen Idee, wie die Aufgabe zu erledigen ist, entspricht, wird auch sehr gerne wieder eingegriffen. Und da muss man einfach fragen, in dieser Situation, wo haben denn die Angestellten geistig die Verantwortung abgelegt? Bei sich oder beim Chef? Und die Antwort ist beim Chef. Also das ist keine Selbstbestimmung. Die haben ja kaum Freiräume. Wirkliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung würde bedeuten, ich habe die Hoheit über mein Aufgabengebiet. Ich kann die Entscheidungen treffen, ja, vielleicht in Absprache mit der Führungskraft. Aber letztlich treffe ich die Entscheidung. Und ich owne das, im Positiven wie im Negativen. Ich bin verantwortlich dafür, wenn es schief geht. Aber erst nachdem ich es entschieden habe. Also ich darf falsche Entscheidungen treffen, ich habe dann halt die Konsequenzen zu tragen irgendwo. Aber ein System, wo ich entscheide und dann falsche Entscheidungen von meiner Führungskraft rückgängig gemacht werden, bevor sie wirklich greifen, das ist nicht Eigenverantwortung.
Wie könnte ich denn diese Säule Selbstbestimmung stärken?
Kennt ihr Delegation Poker von Jürgen Apollo? Das ist so eine der grundlegendsten Methoden, um das mal ordentlich zu machen, weil man da, ich finde es toll, dass man da einfach Transparenz reinbekommt in die Situation. Auf welchem Delegationslevel befinden wir uns? Also für diejenigen im Podcast-ZuhörerInnen, die es nicht kennen, die Idee ist, ich habe ein Kartenspiel in der Hand mit 7 Delegationsleveln, die sich irgendwo in dem Bereich von die Führungskraft entscheidet alles bis hin zu der Angestellte entscheidet alles bewegen. Irgendwo in der Mitte ist dann, dass wir verhandeln das zusammen. Jetzt sitzen sich Führungskraft und Mitarbeitende oder auch Team von Mitarbeitenden gegenüber. Jeder hat sein eigenes Kartenset. Wir bestimmen einen Aufgabenbereich, über den wir jetzt gerade sprechen wollen. Jeder legt für sich eine Karte verdeckt auf den Tisch, wie er oder sie meint, dass das optimale Delegationslevel an der Stelle aussieht. Dann wird, wenn jeder gewählt hat, aufgedeckt und abgeglichen, was haben wir denn für Vorstellungen? Wo haben wir Differenzen? Warum kommen diese Differenzen zustande? Und wie wollen wir es denn jetzt halten? Welches Delegationslevel legen wir für diesen Aufgabenbereich fest? Dann habe ich eine super, super Alignment geschaffen. Ich habe eine super Abstimmung. Und ich habe die Transparenz darüber, worauf wir uns geeinigt haben, und ich das Ergebnis ja festhalte. Und ich habe vielleicht sogar einen Entwicklungsplan, weil ich auch darüber sprechen kann, wie will ich es denn im nächsten Jahr haben? Wie will ich es in 3 Monaten haben? Wo will ich hin? Idealerweise dann gut, wenn ich Leute neu einstelle, weil die müssen ja am Anfang erstmal wissen, die kommen mit Erfahrungen, die sind nicht, meistens nicht ganz neu. Die haben vorher Dinge auf und Aufgaben erledigen dürfen in ihrem Unternehmen. Die kommen jetzt in ein neues Unternehmen. Da muss ich einmal drüber sprechen, wie sind denn die neuen Rahmenbedingungen hier? Weil du bist neu im Unternehmen. Vielleicht darfst du alles nicht ganz so frei entscheiden wie vorher, weil du erstmal ein bisschen lernen musst, wie der Hase hier läuft. Aber dann braucht es halt diesen Entwicklungsplan, wohin will ich dich denn entwickeln? Weil ich als Angestellter, ich möchte ja schon meine alten Freiheiten zurückhaben. Also ich möchte wissen, dass da auf absehbare Zeit dann wieder dasselbe auf mich wartet wie vorher auch.
Finde ich allerdings auch andersrum wichtig, wenn ich aus einem Unternehmen komme, wo ich vielleicht keine Freiheiten hatte und jetzt komme ich in ein
Ja.
Unternehmen, da habe ich welche.
Oh
Auch da
ja.
muss ich erstmal lernen, mit umzugehen.
Oh ja, da kommen wir dann in die Säule Kompetenz auch. Ne? Da muss ich dann auch wieder, da muss ich mit den Leuten dann Geduld haben, dass sie diese Kompetenz langsam aufbauen. Aber genau, das wäre, auch dafür ist das ein super Spiel. Und das schafft erstmal die Grundlagen. Dann hat man einen Plan, dann hat man eine Vereinbarung und jetzt geht es darum, das auch ins Leben zu kriegen. So, und gerade wenn es eine Führungskraft gibt, die halt eben schlecht loslassen kann, dann muss ich zum Beispiel, da kommt wieder die Säule Transparenz dann rein, Feedbackzyklen bauen. Ne? Ich muss da mal drüber reden. Und wenn es nur ist, dass ich regelmäßig mal eine kleine Umfrage baue oder Five-Finger-Feedback nach einem Meeting oder sowas. So, wie seid ihr gerade unterwegs? Wie zufrieden seid ihr bezüglich unserer Thematik Selbstbestimmung? Damit ich dann weiß, okay, das klappt, wie ich das gerade lebe. Weil als Führungskraft, wenn das für mich ein Problem ist, dann wird das nicht direkt gelingen, meine Instinkte, meine, ich sag mal, Triebe in Anführungsstrichen unter Kontrolle zu kriegen und direkt so loszulassen, wie ich das mit meinen Angestellten vielleicht vorher vereinbart habe. Da muss ich hin, dafür brauche ich dieses Feedback, um immer wieder zu sehen, stehe ich jetzt, bin ich jetzt schon da oder sehe ich immer noch nicht, bestimmte Dinge nicht, die ich immer wieder falsch mache. Und auf dem Weg dahin mag ich noch gern diese, ich stelle den Leuten ganz gerne mal eine Challenge. Entscheid doch mal eine Woche gar nichts. Nichts, wofür du nicht total verantwortlich bist. Also es gibt Entscheidungen, da kann ich nicht anders, als Führungskraft zu entscheiden. Ganz klar. Die sind genau bei mir untergebracht. Aber alles, wo das nicht absolut der Fall ist, mal nicht entscheiden. Und das, dann, wenn man dann darauf achtet, dann fällt einem erstmal auf, wie viel man eigentlich wirklich entscheidet. Es fällt auch wirklich schwer, dann diese Entscheidung nicht zu treffen. Es muss auch nicht gelingen, darum geht es gar nicht. Es muss diese Awareness kommen dafür, dass ich da Entscheidungen zu treffen habe. Ihr kennt bestimmt dieses Thema Monkey Management, oder? Diese Idee von Aufgaben sind wie Affen. Affen würde ich von meinen Angestellten nicht an mich nehmen, damit ich sie in meinem Büro betreue, weil da springen sie auf und ab und halten mich vom Arbeiten ab. Aber Verantwortung und Aufgaben nehme ich von meinen Angestellten sehr gerne weg. Na, dann kommt irgendwer auf mich zu im Flur, Chef, ich brauche mal eine Entscheidung von Ihnen. Puff, ist die Verantwortung bei mir. So, nee. Ihr habt die Aufgabengebiete besprochen, die Verantwortung liegt bei demjenigen. Ihr könnt als Führungskraft gerne helfen, aber ihr entscheidet nichts, auch wenn es jetzt gerade bequemer ist, weil ihr habt das Wissen, ihr habt die Erfahrung und so weiter. Aber wenn ihr auf Dauer eigenverantwortliche Mitarbeitende wollt, dann dürft ihr das nicht machen.
Absolut, absolut. Du hast ja gerade jetzt schon gesagt, dass das eine hängt so mit dem anderen zusammen und für die Selbstbestimmung, aber nicht nur dafür, sondern auch für viele andere Aspekte, braucht es halt auch entsprechende Kompetenzen, die irgendwie und irgendwo aufgebaut werden müssen. Was mich mal interessieren würde, ist, an welche Kompetenzen denkst du da und welche Tipps und Gedanken hast du denn zum Aufbau dieser Kompetenzen? Wie kann ich sowas im Team irgendwo hinbekommen?
Es gibt im Wesentlichen zwei Kompetenzarten. Das eine ist erstmal die fachliche Kompetenz in der Arbeit. Ich kenne Unternehmen, da sind die Führungskräfte keine Führungskräfte, sondern Vorarbeitende. Das sind einfach die beförderten Fachkräfte und die haben immer noch ganz, ganz viele Fachaufgaben. Das waren die besten Leute in ihrer Fachaufgabe und genau diese herausfordernden Fachaufgaben machen die immer noch. War ganz stark vertreten damals bei uns in der Volksbank. Da hat man das gemerkt, als wir diese Change-Projekte abgesetzt haben. Und in vielen Projekten war die Hälfte des Projektteams Führungskraft, Teamlead. Warum? Weil das die Leute waren, die das Wissen über diese Prozesse und so weiter hatten. Warum? Naja, weil sie eigentlich immer noch tief im Operativen tätig waren, weil sie nicht wirklich nur in diese Führungsschiene gegangen sind, sondern immer auf der alten 50% Führung, 50% noch tatsächliche Fachtätigkeit. Und dann waren sie natürlich die Besten. So, jetzt will diese Führungskraft abgeben, an wen denn? Ist doch immer noch die einzige Person, die die herausfordernden Aufgaben macht. Also wer hat das Wissen, was diese Person hat in dem Team? Niemand. Da gab es keinen Wissensübertrag. Wenn ich jetzt wirklich Selbstbestimmung erlauben möchte, dann muss ich natürlich dieses Wissen übertragen. Ich muss sogar ein bisschen mehr Wissen übertragen, weil wenn die eigentliche Führungskraft vorher viel entschieden hat, dann muss derjenige, der jetzt selbstständig Entscheidungen trifft, ja denken und entscheiden wie eine Führungskraft. Das heißt also, das, was wir immer fordern, unternehmerisches Denken im Prinzip muss Einzug halten. Es gibt ein ganz schönes historisches Beispiel. Ihr kennt bestimmt Auftragstaktik als Idee, ne? Von Moltke damals im preußischen Militär hat entdeckt, oh, das funktioniert gar nicht so gut, wenn man vorher einen detaillierten Plan macht, jedem Truppenteil sagt, was er zu tun hat. Dann schwärmt man aus, der Feind kommt und verhält sich plötzlich frecherweise nicht so, wie man das vorhergesehen hat. Unverschämter Bastard. Und man muss alles anpassen, aber bis dann die Nachrichten von der Front wieder zum Generalszelt gekommen sind und wieder zurück und so, das dauert halt viel zu lange. Also müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, dass die Leute mehr improvisieren auf dem Schlachtfeld. Genau dasselbe, was wir heute machen. Wir entdecken, ah, die Realität um uns herum verändert sich. Die Kette von Peripherie des Unternehmens zum Zentrum des Unternehmens ist zu lang geworden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute im Marktkontakt mehr improvisieren können. Selbe Herausforderung. Und damals im Militär hat man gemerkt, um das vernünftig hinzubekommen, dass diese Improvisation vor Ort funktioniert, bedeutet, den Leuten eine höhere Ausbildung zu geben. Die Art und Weise, wie eine Führungskraft zu denken, muss jetzt auf dem untersten Level beigebracht werden. Und das ist eine der Kompetenzen, die ich langsam nach und nach aufbauen muss, um die Leute in die Lage zu versetzen, wirklich selbstorganisiert zu arbeiten. Da ist ein Unternehmen gut drauf eingestellt, glaube ich, weil wir haben die entsprechenden Mittel schon längst an Bord, die entsprechenden Personalentwicklungsprogramme sind da, die entsprechenden Seminare existieren, die Unterlagen existieren und so weiter und so fort. Was ein Unternehmen häufig nicht kann, ist Selbstorganisation lehren. Wenn Leute wirklich selbstorganisiert zusammenarbeiten sollen und nicht mehr gesteuert werden von einer Führungskraft, sondern wirklich sich untereinander so ein bisschen auch koordinieren sollen, dann braucht es eine gute Kommunikation, ein gutes Teamwork. Jetzt gibt es ganz viele Bereiche da draußen, wo Teamwork wirklich aufwendig geprobt wird. Ein Freund von mir war beim THW, Führung Kommunikation, und die haben einen ganzen Tag irgendwo verbracht und einen Auslandseinsatz geübt mit Schauspielenden, der schiefgelaufen ist. Da ist das THW in einem fremden Land angekommen, die sind in den Bus gestiegen, haben simuliert, dass sie im Flugzeug sitzen, sind ausgestiegen und wurden mit Gewehren und Pistolen bedroht. So die Idee. Also man hat THW als Technical Heavy Weapons verstanden, die Leute sind einkassiert worden und dann musste man jetzt irgendwie mit dieser Situation umgehen. Das war halt einfach so eine Simulationsübung, weil passiert halt leider mit Hilfsorganisationen im Ausland. Hin und wieder mal. Und gerade bei diesem Führungsstab war das wichtig. So einen Aufwand habe ich noch nie ein Unternehmen betreiben sehen, um Teamwork innerhalb des Unternehmens zu üben. Das Militär, die Polizei, die Rettungsdienste, die Feuerwehr, alle machen riesigen Aufwand. Sportteams spielen so viele Freundschaftsspiele, die machen so viele Trainings, in denen die gegeneinander spielen, in kleinen Mannschaften oder in großen Mannschaften. Alles Möglichkeiten, um dieses Teamwork zu üben. Im Unternehmen ist es kaum etabliert. Ist auch schwierig. Ist teuer und schwierig, die Arbeit zu simulieren. Geht, aber ist schwierig. Das heißt, um diese Fähigkeit, diese Kompetenz in Selbstorganisation zu schulen, muss ich zu anderen Methoden greifen. Ein Fußballteam macht ja auch eine Nachspielanalyse. Ich gucke mir Videos an oder sowas in die Richtung. Ich schaue auf das, was im Spiel passiert ist. Und das kann ich ja im Team auch machen. Ich kann mich ja hinsetzen und zum Beispiel, agile Teams machen das, in Retrospektiven mal auf die letzten paar Wochen zurückschauen und sehen, wie hat denn unsere Zusammenarbeit funktioniert? Gibt es da irgendwelche Arbeitsvereinbarungen, die wir überarbeiten müssen? Gab es irgendwie eine große Katastrophe, wo unser Produkt gecrashed ist, unsere Kampagne sich einen Shitstorm eingefangen hat oder wir einfach die Präsentation gegenüber dem Vorstand verhauen haben? Gibt es irgendetwas, was wir verändern können an unseren Prozessen, Vereinbarungen, Abläufen, damit das in Zukunft nicht nochmal passiert? Oder gab es kleine Katastrophen? Haben wir uns untereinander zerstritten? Gab es irgendwie Probleme? Haben wir nicht sauber miteinander kommuniziert? Ist da irgendjemandem der Kragen geplatzt? Hätte jemandem der Kragen platzen müssen und wir waren alle viel zu lieb miteinander. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Und diese Kompetenz in Selbstorganisation auf diese Weise zu fördern, heißt erstmal Räume zu schaffen. Und das wäre zum Beispiel einer der Punkte, wie ein Team sich langfristig entwickeln könnte Richtung Selbstorganisation. Mal damit anfangen, diesen Prozess aufzubauen. Wir kennen ja alle Henrik Nieberg von Spotify und CRISP. Hier ist er, glaube ich, Peter, ne? Diese Beratungsagentur, die er dann mit, glaube ich, ausgegründet hat. Er hatte mal gesagt, das Wichtigste ist nicht euer Prozess, es ist der Prozess zur Verbesserung des Prozesses. Ihr müsst eine iterierende Möglichkeit schaffen, um eure Abläufe besser in den Griff zu kriegen. Und das wäre das allererste, was ich etablieren würde. Wenn ich als Team in die Selbstorganisation oder in irgendeine Veränderung möchte, diesen iterativen Prozess der Überarbeitung mit aufbauen.
Klingt logisch und schlüssig und gleichzeitig, glaube ich, braucht es auch dafür wiederum Kompetenzen. Denn auch da haben Matthias und ich schon mal drüber gesprochen. Retrospektiven, da sind wir beide großer Freund von. Auch in nicht agilen Teams macht es durchaus Sinn, aus unserer
Total.
Überzeugung Retrospektiven durchzuführen. Eben aus jedem Grund, den du gerade ausgeführt hast. Da denke ich aber gerade auch an so Selbstreflexionskompetenz, an
Oh ja.
Feedbackkompetenz, kommunikativer Kompetenz, weil in Retros nicht moderiert oder schlecht moderiert und selbst gut moderiert, liegt ja eine ganze Menge Zündstoff. Und das gut und produktiv miteinander zu gestalten, ist, kommt ja auch nicht vom Himmel gefallen.
Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, brauche ich Kommunikationskompetenz oder brauche ich Vertrauen? Also beides ein bisschen, also die Antwort ist nicht wie entweder oder, aber ich finde, sie läuft oft zu sehr auf, wir brauchen mehr Kommunikationskompetenz. Wir haben uns gegenseitig quasi kommunikativ verletzt. Jetzt müssen wir vorsichtiger kommunizieren. Wir müssen jetzt gewaltfreie Kommunikation leben. Und nichts gegen GfK, ich mag GfK, aber wenn sich alle nur noch mit Samthandschuhen anfassen und alle sich für jede Kritik danken und sich fast um den Arm fallen, dass sie mal Feedback bekommen haben, dann ist das irgendwie auch übertrieben. Also da kriege ich Gänsehaut. Keine Ahnung, als Naturwissenschaftler bin ich direktes, krasses Feedback gewohnt. Wir haben unsere Thesen so stark angegriffen. Das war völlig normal. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus Impro-Theaterbereich nebenbei. Ich habe in der Universität angefangen, das zu spielen. Und wenn man da dann so eine Performance vorbereitet, da wird der Ton auch irgendwann rau. Also wenn man 2 Tage am Wochenende als Generalprobe durchmacht, ja, ist der Stresspegel hoch und da wird auch nicht immer so sauber kommuniziert. Und trotzdem funktioniert das. Warum funktioniert das? Weil wir im Theater miteinander ganz gezielt Vertrauen aufbauen, weil wir wissen, dass es ein großes interpersönliches Vertrauen gibt, braucht, damit man gemeinsam auf der Bühne etwas spielen kann, was vielleicht auch einen intimeren Kontakt braucht. Also wenn wir ein Liebespaar auf der Bühne spielen, im schlimmsten Fall mit Akustszene, für Amateurtheater total furchtbar, ne? Also, das ist wirklich unangenehm, eine fremde Person auf den Mund zu küssen und das auch noch leidenschaftlich auf der Bühne. Wenn man weiß, dass vielleicht die eigenen Partner, Partnerinnen auch noch zugucken. Also das ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Trotzdem musst du dahin. Wie machst du das? Du machst ganz bewusst Vertrauensaufbau. Die klassischen Spiele. Es muss ja nicht unbedingt dieser Trustfall sein, wo man sich in die Arme einer anderen Person fallen lässt, blind, in der Hoffnung, dass die einen wirklich auffängt. Können auch andere Sachen sein, aber ich brauche dieses Prinzip der psychologischen Sicherheit. Da haben wir ja auch im Kontext von Agilität und New Work viel von gehört, seit Googles Studie Aristotle oder später WeWork, wissen wir, dass das eine Grundvoraussetzung für ein gutes, funktionales Team ist. Warum? Weil es halt eben die Kommunikation einfacher macht. Ich muss nicht sanft und sauber kommunizieren, ich brauche nicht so eine hohe Kommunikationskompetenz. Sondern auch wenn ich mal ein bisschen böse miteinander bin, es wird nicht böse genommen. Ich verstehe, dass ich danach immer noch gut miteinander auskommen kann, auch wenn die Worte mal ein bisschen falsch gewählt wurden. Und ich glaube, das wird unterschätzt. Es wird vielfach unterschätzt, wie wichtig das ist, das aufzubauen. Und ich habe viele Führungskräfte erlebt, die sagen, nee, ist doch kein Problem, wir vertrauen einander. Und ich sage so, nee, du hast noch nie ein Vertrauenslevel erlebt, das über dieses oberflächliche Vertrauen in einem Unternehmen hinausgeht. Du weißt gar nicht, wohin das gehen kann. Du kannst so ein Team auch auf die Ebene von Familie hängen. Das heißt nicht, dass du jeden deiner Arbeitskollegen so lieben musst wie deine Schwester oder sonst was, aber dass das Vertrauen da ist, dass es sich so anfühlt wie der positive Teil der Familie. Es gibt auch Familien, die vertrauen sich nicht, aber das ist was anderes. Aber dass du wirklich den Leuten auch problemlos deine Kreditkarte in die Hand gibst und sagst, komm, geh, ich vertraue darauf, dass das hier ist der PIN, dass da morgen dasselbe Stand drauf ist wie gestern auch. Und dafür muss ich wiederum Zeit zur Seite legen, um die Leute wirklich in eine Situation zu bringen, die nicht einfach nur beim Kegelabend entsteht oder beim gemeinsamen Restaurantbesuch. Da lernt man sich kennen. Kennenlernen heißt sich Vertrauen lernen. Aber so richtig vertrauen tut man sich erst, wenn man sich mal ein bisschen offener gezeigt hat, als man es eigentlich selber möchte. Ich weiß nicht, hat jemand von euch persönliche Ängste, Angststörungen in irgendeiner Form? Ich habe Höhenangst ganz intensiv.
Bin ich bei dir?
Ja, kennst du? Ja. Hast du es therapieren lassen? Aber du weißt, wie es gehen würde, ne? Im Prinzip, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, genau wie ich, warum du dich dagegen wehrst, das zu machen. Du musst in diese Scheißhöhe hoch und es aushalten. Das ist furchtbar
Genau.
unangenehm. Das ist Konfrontationstherapie. Und ich kann das nicht beweisen. Meine These ist im Prinzip, dass das Thema Vertrauen eigentlich auch mit der Angst zu tun hat, nämlich mit der Angst, dass du verraten wirst oder dass sich das Vertrauen als nicht gerechtfertigt erweist. Wenn du einer anderen Person vertraust, dann oder Misstrauen empfindest, so, dann hast du Angst, dass das schiefläuft, wenn du vertraust. Und da hilft halt auch Konfrontationstherapie. Was heißt das? Ich muss in die Verletzlichkeit gehen. Sprenger schreibt das auch in Vertrauen führt ganz schön. Verwundbarkeit nennt er das. Ich muss mich verwundbar machen. Und verwundbar machen kann ich mich zum Beispiel, indem ich mich mal außerhalb dieser Arbeitsmaske zeige. Ne? Den Business-Anzug, die Business-Rüstung ablegen und einfach mal das Scharnier hochklappen und mal offen den authentischen Charakter zeigen und vielleicht auch die eigenen Schwächen. Und dann schauen, wird das ein positives Erlebnis? Und dann ist das wie bei der Angst. Wenn der Körper irgendwann merkt, ich muss ja gar nicht Angst davor haben, dann lerne ich zu vertrauen. Und dieses Level an Vertrauen herzustellen im Unternehmen erfordert halt gutes Teambuilding und da auch wieder, ne, Kompetenz auf Seiten von jemandem, der es begleitet. Also da brauchen wir Coaches, ob das Agile-Coaches sind, TeamentwicklerInnen, wer auch immer, die das geführt und mit Sorgfalt begleiten, sodass das nicht in die Panikzone abgleitet. Man kann natürlich auch zu weit aus der Komfortzone rauskommen.
Ja, ich wollte noch sagen, Matthias, und ich glaube, es braucht ergänzend auch kleine Schritte und vor allem den Respekt davor, dass vielleicht auch nicht jedes Individuum sich verletzlich zeigen möchte und vielleicht auch gar nicht sich verletzlich zeigen kann, weil am Ende steckt immer noch so ein Riesenpunkt Selbstreflexion auch dahinter, ja, ne, zu sagen. Und da habe ich halt einen großen Respekt vor, so vor dem jeweiligen Individuum. Zu sagen, kann ich das, möchte ich das? Ich glaube, das, was du sagst, ist richtig und wichtig und halte selber Vertrauen für eine fundamentale, nicht Säule, um in deinem Modell zu bleiben, sondern als Fundament tatsächlich. Bin aber überzeugt davon, dass es wirklich kleine Schritte sind und den Respekt vor dem Individuum zu sagen, möchte ich das, bin ich da bereit für und dann auch den Respekt zu sagen, nee, dass das. Kann ich nicht, weil das kann man halt nicht erzwingen.
Und mein Gedanke dazu gerade ist auch noch, dieser Vertrauensbegriff in Teams, das ist für mich im ersten Moment immer nur ein Buzzword. Wir vertrauen uns, hörst du ganz oft in Teams. Und wenn du da aber einsteigst, was bedeutet das denn für euch und wo merkt ihr das und wie viel seid ihr überhaupt bereit zu vertrauen? Dann kommst du dahin, dass du da eigentlich ganz, ganz, ganz am Anfang von dem Weg stehst. Und das muss sich halt im Team entwickeln und man muss es auch, was Marco gesagt hat, entwickeln lassen wollen.
Ich finde es total richtig, niemanden da zu zwingen. Es sollte eine Einladung sein, eine Einladung, die vielleicht auch ein bisschen Nachdruck hat. Ich glaube, manchmal muss man Leute ein bisschen aus der Komfortzone auch mal rausschubsen. Aber auf gar keinen Fall darf das gezwungen sein. Also auch sozialer Zwang an der Stelle. Es kommt ja sehr schnell auf. Ne? Alle anderen machen, jetzt muss ich auch. Kann auch sehr schnell ein Negativerlebnis werden. Und dann geht es in die Gegenrichtung. Dann verlerne ich das Vertrauen an der Stelle. Das ist ganz gefährlich.
Wenn man
Deswegen,
in
das würde
dem Moment
ich.
halt im Team sieht auch, dass es bei manchen schon stattfindet. Das heißt, die sind bereit, sich zu entwickeln, ne? Und manche vielleicht eher noch nicht. Die gehen ja oft einen Schritt hinterher. Die brauchen halt nur etwas länger und sind nicht die Vorreiter dabei, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen. Nur wenn die halt die Sicherheit spüren, dass das im Team funktioniert bei den anderen, dann strahlt das ja oft zumindest ein Stück weit ab.
Genau. Und wenn ich dann Vertrauen habe, dann habe ich nämlich weniger Probleme mit dem Thema Kommunikationskultur. Dann kann ich halt darauf vertrauen, dass die Leute sich eher mal auch gegenseitig Kritik geben, die Kritik auch nicht so negative Auswirkungen auf die Teamstimmung hat. Das ist ja sonst sehr gefährlich. Wenn man sich offen kritisiert, kann er auch schnell mal was querschießen. Dann habe ich Missstimmung im Team. Und auf diese Art und Weise kann ich halt auf der Teamebene sehr viel machen. Ich kann auch da an den Säulen arbeiten, ich kann in die Selbstorganisation bringen, kann das Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwortung steigern, aber ich habe halt diese Glasdecke, von der ich am Anfang gesprochen habe. Es gibt bestimmte Dinge, die erreiche ich nicht. Und die erreiche ich nur durch eine Umstrukturierung. Beispiel: Transparenz. Die Idee von Transparenz ist ja auch, dass ein Team jederzeit weiß, was es denn eigentlich leistet, ob seine Leistung ins Positive umschlägt oder ins Negative. Ja, also, im Agilen haben wir alle 1 bis 4 Wochen eine Iteration gemacht, einen PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, einmal durchgelaufen, haben eine Veränderung in der Arbeitsweise gemacht und haben geguckt, ob diese Veränderung funktioniert oder nicht. Weiß nicht, sind auf Test-Driven Development geswitcht, gucken wir mal, ob unsere Velocity zunimmt. Klassische Frage. Erstmal wird sie es nicht, aber über der Zeit wird sie es vielleicht. Oder unsere Qualität steigt. Die meisten Teams, so wie sie in Unternehmen definiert sind, haben keine Möglichkeit, ihre eigene Leistung zu messen. Weil sie auch gar nicht alleine arbeiten, nicht als Teams, sind ja keine wertstromorientierten Teams. Die haben gar keine End-to-End-Verantwortung für irgendwas. Ein Team im Marketing, da betreut jeder seine eigenen Bereiche. Der eine ist das Social Media Management zuständig, der nächste macht die TV-Kampagnen, eine andere Person macht die Marktstudien. Völlig verschiedene Aufgaben. Wie will ich da die Performance dieses Teams messen? Woran überhaupt? Selbst an der Leistung der TV-Kampagnen und so weiter. Also Social Media Kampagnen kann ich noch messen. Die haben Trackbarkeit online, aber TV-Kampagnen sind kaum messbar. Und an sowas wie Verkaufszahlen kann ich es auch nicht messen, weil vielleicht hat der Vertrieb auch was verändert und ist sehr erfolgreich. Oder das Produkt hat eine neue Eigenschaft, hat das Produktmanagement einen guten Job gemacht und es verkauft sich wie geschnitten Brot deswegen. Also da hört zum Beispiel Transparenz auf. Und dann kann ich nur den Schnitt des Unternehmens neu machen und wertstromorientierte Strukturen mit End-zu-End-Verantwortung aufbauen, wie wir das im Agilen immer machen. Die Leistung ist dann plötzlich einfacher zu messen. Die kann ich auch viel mehr in die Selbstorganisation entlassen. Ich kann denen auch als Führungskraft viel mehr vertrauen, weil ich weiß, ich kann die Ergebnisse dieses Teams, die Leistung dieses Teams, wie funktional es selbst organisiert ist, daran ablesen, was hinten rauskommt. Und dadurch stoße ich dann diese Glasdecke. Und das kann ich aber nur mit diesen Umstrukturierungen. Heißt aber nicht, dass ich nicht als Führungskraft riesen Vorteil daraus haben kann, wenn ich Selbstorganisation fördere. Und sei es nur, dass ich endlich mal in Urlaub fahren kann, ohne das Handy mitzunehmen. Das ist ja schon für
Was
viele
für viele ja
Führungskräfte.
schon ein großer Schritt ist
Ja.
tatsächlich. Ich glaube, viel, viel, viel mehr von dem, was mich jetzt hier noch interessieren würde, erfahre ich, wenn ich dein Buch in den Händen halte. Deswegen würde mich dazu noch mal interessieren: A, wann kommt es denn raus? B, wer sollte das auf gar keinen Fall lesen? Und C, was sind so die ein, zwei guten Gründe dafür, es doch zu kaufen und zu lesen?
Okay, das ist eine interessante Frage. Also zum ersten Mal erscheint am 15. Mai im Haufe Verlag unter dem Titel Die 5 Säulen der Selbstorganisation. Ist es jetzt schon vorbestellbar, aber ab dem 15. Mai wird es dann ausgeliefert. Wer soll das auf gar keinen Fall holen? Also ich habe in dem Buch geschrieben, für wen Selbstorganisation gar nichts ist. Das ist für Leute, die nicht daran glauben, dass sich ihre Mitarbeitenden entwickeln können. Wenn ich als Führungskraft mit einem Mindset reingehe, meine Leute sind nicht in der Lage, sich selbst or zu organisieren und die können das auch nicht lernen, die sind einfach so. Diese Art von Menschenbild, dieses Fixed Mindset Entwicklung, wenn ich das habe, komme ich nicht weiter. Dann bin ich mir selbst im Weg und dann bin ich auch meinen Leuten im Weg und dann bitte auch gar nicht versuchen, das gibt nur Knatsch. Es gibt wirklich, wirklich viele Leute, die sind nicht so weit, von heute auf morgen in Selbstorganisation zu starten. Da bin ich ganz bei diesen Leuten. Aber die meisten dieser Leute können sich sehr gut dahin entwickeln. Die brauchen den richtigen Rahmen. Die wollen vielleicht sogar, haben aber schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich mit diesem Mindset reingehe, dann ist das ganze System, das Modell und die Selbstorganisation an sich was für mich. Und wirklich was für mich ist das, wenn, ja, entweder ich eine Führungskraft bin und ich habe das Gefühl, das Thema Eigenverantwortung funktioniert bei meinen Mitarbeitenden nicht so. Ich würde mir da mehr wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die mehr mitdenken, mitarbeiten, selbstständig arbeiten, weil vielleicht auch einfach zu viel bei mir zurückdelegiert wird, ich zu sehr eingebunden bin. Und wenn es eine Stufe höher ist, wenn ich verantwortlich für die Geschäftsergebnisse des Unternehmens bin, dann auch, weil verschiedenste Studien zeigen immer wieder, dass Organisationen, in denen Selbstorganisation und Eigenverantwortung höher ausgebaut sind, deutlich mehr Gewinn waren. Also 30% größere Umsatzzahlen sind teilweise je nach Studie drin, teilweise bis zu 50, weil einfach Mitarbeitende, die selbst organisiert und eigenverantwortlich arbeiten, auch anders arbeiten und dabei letztlich mehr Erfolg für das Unternehmen generieren. Das kennen wir an vielen Stellen. Von daher, wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich habe ein Unternehmen und wenn es nur 20 Leute sind und ich möchte das ausbauen in diese Richtung, lohnt sich das, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und ganz besonders hilft es Leuten, die das schon mal versucht haben und es hat nicht funktioniert. Ich habe letzten November mal den ersten Workshop zu dem Thema gegeben, um das ein bisschen vorzutesten. Und das Feedback war an vielen Stellen so: Bernhard, all die Methoden, die du da genannt hast, hier Delegation Poker und alles, haben wir alles schon mal irgendwie gemacht und uns angeschaut, kennen wir alles. Und es hat nicht funktioniert und wir wissen jetzt warum. Jetzt mit diesem Modell verstehen wir, wo es gescheitert ist daran. Und das ist das, wo ich damit hin wollte. Das war ein sehr schönes Feedback. Und ich hoffe, dass es dann anderen auch hilft, um genau diese Schwachstelle ausfindig zu machen. Weil es ärgert mich, wenn agile Transformationen fehlschlagen. Ich liebe diese Art zu arbeiten. Ich gönne vielen, vielen anderen Menschen, dass sie in dieser Bedingung arbeiten. Und ich gönne vor allem Menschen, die schreien: Ach, scheiße, Agilität haben wir versucht, das war Kacke, machen wir nie wieder. Dass die nochmal drauf gucken, verstehen, was schiefgelaufen ist und das nochmal besser hinbekommen.
Ich finde das Modell wahnsinnig interessant. Ich finde auch deine Gedanken, die du heute geteilt hast, super interessant. Ich nehme zwei Sachen, nehme ich sofort mit. Ich finde die Entscheidungs-Challenge großartig. Und ich habe überlegt, man könnte ja in eine Retrospektive auch mal was einbauen, nämlich einfach die Frage, wie selten hat denn die Führungskraft im letzten Zyklus entschieden?
Ja. Ja.
Um da mal ein Bewusstsein für zu schaffen. Also das. Herzlichen Dank dafür, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weitersprechen. Wie gesagt, das Buch werde ich lesen. Dann werden wir danach vielleicht noch mal sprechen müssen. Lieber Bernhard, da freue ich mich auf den Austausch.
Gerne.
Und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht mit euch.
Vielleicht wiederholen wir das irgendwann an anderer Stelle mal.
Sehr gerne.
Das machen wir sehr gerne, weil ich werde mir das Buch natürlich auch reinziehen. Bin extremst gespannt drauf. Aber das ist auch, glaube ich, Teil meines Berufs, so neugierig und gespannt zu sein und sich für solche Dinge zu interessieren. Das eint uns alle drei. Deswegen freue ich mich auf neues Futter, freue mich auf die Erscheinung und vor allem, dass du unser Gast gewesen bist. Lieben Dank, lieber Bernhard.
Vielen Dank.
Und wenn euch das auch heute gefallen hat, lasst für die Folge gerne 5 Sterne da. Abonniert den Podcast am besten, weil dann erfahrt ihr ganz sicher, ob Bernhard nochmal zu Gast sein wird. In dem Sinne, schönen Tag und danke fürs Zuhören.